Heute im Advent geht es darum, dass der Glaube auch die Glaubenspraxis haben soll. Darum kommt dieses strohende Evangelium, die strohende Epistel immer wieder zum Tragen, nämlich der Jakobusbrief. Luther hat es ja so bezeichnet und sagt, ja, nun, der Glaube allein ist das Wesentliche. Und Jakobus sagt, ja, die Werke müssen auch dabei sein. Und das ist auch richtig so, denn Glaube muss ja Bewegung haben. So wie ein Kind, ein neugeborenes Kind, was sich nicht bewegt, ist tot. Ist zwar geboren, aber es lebt nicht. Und so muss Glaube auch leben. Und das wollte Jakobus doch auf den Leuchter stellen und sagen, passt auf, ihr müsst auch die Glaubenswerke dann haben, wenn ihr lebendigen Glauben in euch tragt. Dann muss das zu sehen sein. Denn Glaube ohne Werke ist tot. Ich lese aus dem zweiten Kapitel die Verse 14 bis 26. Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gäbt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast den Glauben und ich habe die Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke. So will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht daran, die Teufel glauben's auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab. Ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und ließ sie auf einem anderen Weg hinaus? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Dieses Wort bezieht sich natürlich nicht nur auf äußere, soziale, humanistische Werke, sondern dieses Wort bezieht sich auf das neue Leben. So wie wir von dem kleinen Baby sprachen, was geboren ist und es dann schreit und sich äußert, dass es da ist, hat das neue Leben im Heiligen Geist auch eine eigene Äußerung. Eine eigene Äußerung. Und zwar die Lebensäußerung aus Gott, die dann sich auch in praktischen Werken niederschlägt. Wir wissen, es kommt nicht darauf an, dass wir etwas tun, sondern wie wir es tun. Wie wir es tun. Ich kann dem Nächsten ein Brot hinschmeißen, hier iss, und sage ich, als habe ich ein gutes Werk getan. Aber ich kann ihn auch einladen und sagen, darf ich dir das geben? Hast du vielleicht Hunger? Die Art ist besser, die ist anders. Obwohl im Endeffekt in beiden Fällen das Brot im Magen verschwindet. Aber das eine war ein Werk nach dem Fleisch, das andere ein Werk nach der Gesinnung Jesu. Gepaart mit der Liebe. Und so können wir zum Beispiel das Evangelium nach dem Fleisch verkündigen. Indem wir einfach richtige Worte sagen, aber ohne Liebe, dann ist es nicht nach dem neuen Leben. Dann ist es nach dem alten Menschen. Und Jakobus fordert ja die Gesinnung Jesu, die Gesinnung des neuen Lebens heraus. Es war nicht die Gesinnung des natürlichen Menschen bei Abraham, dass er seinen Sohn der Verheißung töten sollte und auch wollte aufgrund des Wortes Gottes, sondern es war die geistliche Gesinnung des unsichtbaren Gottes, der alles vermag, und selbst wenn optisch jemand getötet wird, kann er doch wieder lebendig gemacht werden. Das glaubte Abraham. Das war nicht seine Gesinnung nach dem Menschen, nicht seine Gesinnung nach dem Fleisch. Das war die Gesinnung des neuen Lebens. Das sind die Werke, die Jakobus hier anmahnt. Glaube, das neue Leben muss auch die neuen Werke haben. Sonst ist der Glaube ja tot. Wenn uns also in Vers 26 gesagt worden ist, dass der Glaube an Jesus Christus ohne Werke tot ist, steht das ja nicht im Widerspruch zur Rechtfertigung durch den Glauben, von der der Apostel Paulus sprach, dass wir gerechtfertigt worden sind durch den Glauben an das Opfer Jesu Christi. Das steht nicht im Gegensatz dazu. Ich lese mal Römer 3, Vers 28, wo der Apostel schreibt: So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, durch den Glauben. Das Wort allein hat ja Luther hier mit reingefügt. Das steht ja eigentlich nicht da im Text, ja, sondern das hat er aufgrund der reformatorischen Kraft mit eingefügt, weil er nicht zulassen wollte, dass irgendeiner die Werkgerechtigkeit noch mit hineinbringt, ja. Aber hier wird ja auch betont, ohne Zutun der Gesetzeswerke. Die Gesetzeswerke sind die Werke nach dem Fleisch. Ich habe hier ein Gebot, jetzt fange ich an, das einhalten zu wollen, nach meinen Gaben und Fähigkeiten und Möglichkeiten. Ohne diese Eigenarbeit sind wir gerecht geworden durch das Blut des Lammes Jesu Christi. Und wenn wir an dieses Werk glauben, aber dieser Glaube soll dann auch eine Bewegung haben. Es ist also wahr, dass kein Mensch gerecht werden kann durch eigene Werke. Darum kann es keine Werkgerechtigkeit wie in den Religionen geben. Alle Religionen üben sich in Werkgerechtigkeit. Das bedeutet einfach, sie geben vor, was der Mensch tun soll, damit er zu Gott kommt. Ganz unterschiedliche Anweisungen sind das. Das ist aber alles auf der Basis der Werkgerechtigkeit. Tu du was, damit Gott dir gnädig ist. Aber das führt nicht in die Gemeinschaft mit Gott. Denn diese Gerechtigkeit, die Gott anerkennt, das müssen wir auch immer wieder sagen, die muss vollkommen sein. Vollkommen. Und diese Gerechtigkeit kann nur ein Vollkommener vollführen. Wer nicht vollkommen ist, kann keine vollkommene Gerechtigkeit ans Licht bringen. Sünder können nichts Gerechtes tun. Sie sind der Sünde und der Kraft unterworfen der Sünde und müssen auch alles, was sie tun, im Bereich der Macht der Sünde tun. Also nichts Vollkommenes. Es ist alles unvollkommen. Somit konnte diese Gerechtigkeit nur ein Vollkommener an unserer Stelle vollführen. Und das ist Jesus Christus. Im Lukas-Evangelium und jetzt gerade in der Advents- und Weihnachtszeit lesen wir ja wieder die Begebenheiten der Verkündigung der Geburt Jesu und die Geburt Jesu selbst. Und da heißt es zum Beispiel in Lukas 1, Vers 35, wurde zu Maria schon gesagt, der Heilige Geist, weil sie die Frage hatte, wie kann das zugehen, ich bin ja nicht verheiratet, habe ja keinen Mann, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Also was da geboren ist und gezeugt ist in dir, das ist das Heilige. Das ist das Vollkommene. Das ist das Gerechte. Und darum wird es passend zum Vater Sohn Gottes genannt. passend zum himmlischen Vater. Sonst gibt es keine Gerechtigkeit. Das müssen wir absolut so erkennen und stehen lassen. Denn er, Jesus, dieser Heilige und das Heilige, was hier geschrieben steht, er hat das Werk der Rechtfertigung vollbracht. Er war heilig und er blieb heilig. Er blieb ohne Sünde. So lesen wir es auch im Hebräerbrief. Manche möchten ja Christus zu einem Menschen allein machen. Einen fehlbaren Menschen, der auch Fehler hatte, aber der doch irgendwie es geschafft hat, das meiste richtig zu machen. Und somit ist er ein Vorbild geworden. Aber er ist der Heilige, der absolut Vollkommene, der absolut Gerechte und somit der Maßstab vor dem himmlischen Vater. In Hebräer 4, Vers 15 steht ja, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit haben, sondern er ist versucht worden in allem, wie wir, doch blieb er ohne Sünde. Das heißt, er blieb heilig, wie er schon im Mutterleib der Heilige genannt wird und das Heilige genannt wurde. Er ist versucht worden, gleich wie wir, blieb aber in der Vollkommenheit. Und in 2. Korinther 5, Vers 21 betont das der Apostel Paulus und sagt ja von Jesus Christus, der von keiner Sünde wusste. Er wusste von keiner Sünde. Er hat sie also in keinster Weise bei sich geschmeckt oder verspürt. Er wusste nicht von der Sünde bei sich, weil das Wesen der Sünde nie in sein Leben dringen durfte. Nie. Er hat nur gesehen, was die Sünde an den Menschen verursacht hat und trat für sie ein. Aber er selbst hat nie die persönliche Erfahrung im Zusammensein mit der Sünde oder sündigem Handeln gemacht. Er wurde dazu gereizt, auch durch die Versuchung des Satans. Aber er widerstand der Versuchung und ließ diese Sünde nie an sich heran und nie in sich hinein. Das ist also die Rechtfertigung. Darum ist uns in Römer 3, auch Vers 21 und weitere gesagt, dass wir diese notwendige Gerechtigkeit ohne Zutun eigener Werke im Glauben annehmen müssen, denn wir können sie nicht verdienen. Das steht vielleicht im Augenblick im Gegensatz zu dem, was Jakobus sagt, aber wir kommen ja gleich noch dazu zurück. Ich lese mal Römer 3, 21. Nun ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede von der Gerechtigkeit vor Gott, die kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allzumal Sünder und ermangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Also hier können wir eindeutig sagen, ja, der Glaube an diese Gerechtigkeit in Jesus Christus lässt auch uns gerecht und vollkommen werden. Das müssen wir unbedingt betonen. Es gibt aber nach wie vor, und das gilt es zu unterscheiden, Werke nach dem alten Menschen und Werke nach dem neuen Menschen. Ein Kind Gottes, und das sind alle, die wiedergeboren sind, tragen zwei Leben in sich. Das eine Leben ist das Leben des alten Menschen und das andere Leben ist das Leben aus Gott, der neue Mensch. Die neue Kreatur. Und die neue Kreatur hat nichts mit den Werken der alten Kreatur zu tun. Sie heißt nicht nur neu, sie ist neu, sie ist auch in ihrer Handlung anders. Sie ist in ihrem Wesen anders. Wir lesen oft und mahnen uns ja auch untereinander von der Liebe Gottes. Und warum mahnen wir uns? Weil wir sie nicht oft gar nicht finden unter uns. Warum finden wir sie nicht unter uns? Weil die Werke des alten Menschen pulsieren und zu wenig das Wesen des neuen Menschen. Denn das, was wir suchen, ist nur im neuen Menschen vorhanden. Und wo dieser neue Mensch nicht pulsieren kann in uns, dann sagt Jakobus, dann stimmt was nicht. Dann ist der Glaube tot. Denn wenn ihr die Liebe Gottes sucht, findet ihr sie nur in dem neuen Menschen, nicht in dem alten. Da ist nichts von dieser Sache vorhanden. Diese Wesenszüge und die Taten des neuen Menschen stehen gegen die Wesenszüge des alten. Darum sagte der Herr Jesus ja nach dem Gesetz, habt ihr gelernt, du sollst Gott lieben, aber du sollst deine Feinde hassen. Habt ihr gelernt. Ich sage euch jetzt aber, ihr sollt die Feinde lieben. Das neue Leben liebt die Feinde, das alte nicht, das kann es auch gar nicht. Kann es auch gar nicht, denn sobald auch das alte jetzt die Feinde liebt, macht es sich selbst zum Feind gegen Gott. Und wenn jemand aber doch die Gebote halten will, darf er den Feind nicht lieben, der gegen Gott ist. Aber jetzt, das neue Wesen liebt die Feinde. Ich bin ein Feind Gottes gewesen. Und Gott hat mich in dem neuen Leben geliebt. Und dasselbe tut der Geist Gottes auch in den Kindern Gottes mit dem Nächsten. Sie lieben ihn, weil sie wissen, Jesus starb auch für diesen Menschen, für diesen anderen. Das ist ein ganz anderes Werk. Das die Werke nach dem alten Menschen und nach dem neuen Menschen. Der Herr Jesus sagt es in Matthäus 12 zum Beispiel, eine Stelle, wo er auch das unterscheidet und kleidet das in ein Bild. Und zwar guter Baum und schlechter Baum und die Früchte, die dabei herauskommen. Matthäus 12, Vers 33 und weitere. Nehmt an, ein Baum ist gut. So wird auch seine Frucht gut sein. Oder nehmt an, ein Baum ist faul. So wird auch seine Frucht faul sein. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Also zweierlei Bäume, zweierlei Lebensarten. Und sie äußern sich auch in der Frucht der dementsprechenden Lebensart. Man kann an dem faulen Baum, obwohl er auch ein Baum ist, sehen, dass er faul ist an der Frucht. Man kann an dem guten Baum sehen, dass er ein guter Baum ist, an der Frucht kann man das sehen. Und dann sagt der Herr, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid? Also er sagt hier nicht nur zu den Pharisäern, das gilt ja allen Sündern, wie kann ein Sünder etwas Gutes tun, wenn er doch ein Sünder ist? Und böse ist. Davon, wes das Herz voll ist, da geht der Mund über. Das Leben, so können wir sagen, was den Einzelnen bestimmt, das kommt hervor. Bestimmt ihn das alte Leben, kommt das auch hervor. Bestimmt ihn das neue Leben aus Gott, kommt auch das hervor. Wovon das Herz gefüllt ist, davon geht der Mund über, das hört man. Das sieht man, das spürt man. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor. Und wir wissen natürlich, es gibt keinen guten Mensch aus sich selber. Das ist nur der Mensch, der durch Jesus gerecht gemacht worden ist. Der ist plötzlich vor Gott durch den Heiligen Geist gut gemacht. Der bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Aber ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Also hier macht der Herr Jesus bereits in der Botschaft des Evangeliums diesen deutlichen Unterschied. Zweierlei Werke, zweierlei Leben, zweierlei Früchte aus diesem Leben heraus. Und Jakobus sagt, der Glaube muss diese gute Frucht zeigen. Sonst ist der Glaube tot. Wir lesen es ja auch in den Briefen, wie zum Beispiel im Galaterbrief. Der Apostel Paulus zeigt auch diese zwei Leben auf, indem er in Galater 5, Vers 19 sagt, das menschliche, das sündige, das alte Leben, das äußert sich folgendermaßen in Galater 5, Vers 19. Da sind ja auch Werke vorhanden und die kommen. Zu allen Zeiten waren die immer wieder sichtbar, aber sie sollten nicht mehr die Priorität haben. Da ist also, offenkundig sind die Werke des Fleisches, da ist Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Das sind zum Beispiel Werke des alten Lebens. Die sind da. Das alte Leben genießt das ja alles. Das alte Leben kann zum Beispiel ohne Ärger nicht leben. Der natürliche Mensch braucht Ärger. Warum? Um sich zu beweisen, dass er besser ist als der andere. Er kann nicht mit dem anderen in Frieden leben. Dann könnte eventuell der andere der Bessere sein. Das darf nicht sein. Deswegen muss ich immer was gegen den haben. Ja? Damit ich der Bessere bin. Das ist der alte Mensch. Der will sich immer hervortun. Möchte akzeptiert werden. Aber der neue Mensch sucht den Frieden. Und das lesen wir ja auch dann von diesen Früchten des Geistes. Lesen wir auch im Galaterbrief. Da steht dann, da ist ja Liebe, da ist Freude, da ist Friede, da ist Geduld. Das sind ganz andere Eigenschaften, die wir vorher gar nicht gefunden haben. Da ist Freundlichkeit, da ist Güte, Treue, Sanftmut. Ist ja auch eine wunderbare Eigenschaft. Keuschheit. Und gegen die ist das Gesetz nicht, gegen die ist Gott nicht. Das ist der andere Mensch, ja? Genau, zwei Menschen, zwei Leben, unterschiedliche Äußerungen. Jetzt kann man ja immer wieder bei sich erkennen, oh, welcher Mensch hat jetzt gewonnen in dem Moment? Habe ich mich geärgert, Zank, Neid, ja? Oh, das war wieder der alte Mensch. Das war nicht die Neugeburt. Das war nicht das Leben aus Gott. Denn da steht ja was ganz anderes. Das soll deutlich gemacht werden und die Entscheidung für welches Leben wir uns gebrauchen lassen, soll täglich festgemacht werden. Petrus schrieb das auch in seinem ersten Brief. Ich lese mal dort im Kapitel 3, Vers 8 und 9. Da heißt es, seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Das ist der neue Mensch. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort. Wir lesen das ja sehr schnell und bejahen das irgendwo, aber die Praxis beweist, ob wir dieses Wort zugelassen haben durch den Heiligen Geist, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Segnet vielmehr. Das sind also Dinge, die wir normalerweise nicht können, wenn uns Menschen sehr stark auf die Füße treten, sie dann noch zu segnen. Ich habe mich wieder neu gefreut, das will ich mal nebenbei sagen, als ich gelesen habe, wie Jakob mit seiner ganzen Familie nach Ägypten zog, als er hörte, dass sein Sohn Josef noch lebt. Und Josef hatte dann zu seinen Brüdern und den Anverwandten gesagt, sagt, dass ihr Viehhirten seid, dann kommt er nach Gosen, das ist ein schönes Weideland, denn Viehhirten, die gelten in der großen Zivilisation nichts. Ja? Das sind so die letzten, die Bauern, die Schweinehirten da. Nicht? Wir essen zwar, was die so produzieren, aber eigentlich sind es so nicht so richtige, vollwertige Leute. Und sagt, ihr seid Viehhirten, ja, und dann werdet ihr weit weggeschickt von dem Zentrum der Ägypter, nicht, damit ihr nicht so stinkt nach den Tieren. Steht geschrieben. Und dann steht Wunderbares. Und dann kam Jakob vor den Pharao, den mächtigsten Mann damals in der ganzen Welt. Und dann steht er und Jakob segnete ihn. Also ganz einfach, ja. Eigentlich müsste er sagen, oh, Herr Pharao, ja, danke, dass ich hier sein kann. Aber da steht geschrieben, er kam rein und segnete ihn, den Pharao, den mächtigsten Mann der Welt. Dazu sind wir berufen, das ist die Gesinnung Gottes, ja. Und dann wurde er gefragt, naja, wie alt er ist und wie lange er schon über die Erde geht. Und dann hat er erklärt, nicht, dass er schon 130 Jahre so ja, über die Erde geht mit mancherlei Schwierigkeiten. Naja, und dann ging er vom Angesicht des Pharao und segnete ihn gleich nochmal. Ne? Ja, das ist die Gesinnung Gottes, das ist neu. Er regte sich gar nicht über den Pharao auf, ja, dass der so heidnisch ist mit seinem Götzentum, sondern segnete ihn. Ja, das ist so wichtig, das Neue. Werke zeigen also den Glauben, so will uns Jakobus hier deutlich machen. Der Glaube an Jesus Christus kann und muss, wenn er lebendig und nicht durch erneute Sünde blockiert ist und befleckt ist, an den Werken zu sehen sein. Der Herr wies selbst im Blick auf seine Person auf dieses Zeichen hin. In Johannes 10 sagte er, da könnte er, wenn ich das mal so etwas sagen soll, so ausgedrückt haben, hört nicht auf das, was ich sage, sondern guckt auf das, was ich tue. Johannes 10, Vers 36. Wie sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat? Du lässt das Gott, weil ich sage, ich bin Gottes Sohn. Tue ich nicht die Werke meines Vaters? Dann glaubt ihr mir nicht. Egal, was ich sage, dann glaubt ihr mir nicht. Tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken, wenn ihr mir nicht glauben wollt, damit ihr erkennt und wisst, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Also der Herr Jesus verwies tatsächlich dann auf das, was man sehen konnte aufgrund des Glaubens. Tue ich das nicht, seht ihr das nicht, was ich dort die Werke vom Vater tue, dann braucht ihr auch gar nicht auf das hören, was ich euch sage. Ja, sagt der Herr. Aber wenn ihr die Werke seht, dann müsst ihr darauf Acht geben. Und das ist ein sicheres Zeichen, dass ich der Sohn Gottes bin. Und es könnte übertragen auf die Gemeinde heißen, das ist das sichere Zeichen, dass wir Jesus angehören. In Kapitel 5 nochmal eine Stelle, Vers 36. Ich aber habe ein größeres Zeugnis als das des Johannes, denn die Werke, die mir der Vater gegeben hat, damit ich sie vollende, eben diese Werke, die ich tue, bezeugen von mir, dass mich der Vater gesandt hat. Die Werke. Also hier wird nicht gesagt, die Worte. Nicht die christlichen Worte. Die Werke. Die zeugen von mir, dass ich ein Kind Gottes bin. Nicht, jetzt verstehen wir, was Jakobus dort meint. Ohne diese Werke ist der Glaube tot. Die Werke müssen das bestätigen. Darum wird der Herr Jesus ja einst nach den unterschiedlichen Werken urteilen und fragen. In Matthäus 25 lesen wir das, nicht? Da sind auch zwei Gruppen. Zu der einen Gruppe sagt der Herr dann, geht ein zu des Herrn Freude, denn ich war hungrig, ihr habt mich gespeist. Ich war durstig, ihr habt mich getränkt. Ich war nackt, ihr habt mich bekleidet. Ich war fremd, ihr habt mich aufgenommen. Ihr habt mich auch besucht. Ja, wo denn? Ja, das habt ihr getan durch meine Gesinnung. Ihr habt einfach in einer anderen Gesinnung gelebt. Das, was ihr einem meiner geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Durch die neue Gesinnung. Und dann kamen andere wieder und dann sagt der Herr zu denen, geht hin in das ewige Feuer. Ich war durstig, ihr habt mich nicht getränkt. Ich war hungrig, ihr habt mich nicht gespeist. Ihr habt mich auch nicht besucht, ihr habt mich nicht aufgenommen, ihr habt mich nicht bekleidet. Ja, wo haben wir dich denn so gesehen? Ja, was ihr einem meiner Geringsten nicht getan, habt ihr mir auch nicht getan. Das heißt, ihr habt in einem anderen Werk gelebt, nicht in der Gesinnung Gottes. darum habt ihr mir gar nicht gedient. Merken wir auch wieder die zwei verschiedenen Menschen, die hier aufgezeigt werden, zwei verschiedene Werke. Werke zeigen den Glauben. Darum steht auch in Offenbarung 14, Vers 13 über die dort auch Bedrängnis leiden, die Gläubigen in dieser Welt. Sie sollen getrost sein und wenn sie abgerufen werden, ihre Werke folgen ihnen nach. Ihre Werke folgen ihnen nach. Das, was durch den Glauben getan werden konnte, das folgt ihnen nach und das ist die Beurteilungssache, wie Matthäus 25. Und noch eine schreckliche Aussage, die hier drin steht, ist ja, dass der bloße Glaube, das für wahr halten, dass Gott da ist und dass Jesus Christus als Kind im Stall zu Bethlehem geboren ist, aufgewachsen ist, junger Mann geworden ist, am Kreuz sein Leben ließ, noch nicht die Verbindlichkeit darstellt, die zum neuen Leben und zum Ausfluss des neuen Lebens führt. Jakobus sagt auch, ihr glaubt, dass ein einiger Gott ist. Die Dämonen glauben das auch. Die Teufel glauben das auch. Also ist nichts Besonderes, wenn ihr das glaubt. Die glauben das auch. Aber sie zittern vor dem Gericht. Das ist also noch nicht das Neue, dass ihr das für wahr haltet, sondern dass ihr in diese Gesinnung hineinkommt. Das ist das andere, das Neue, das neue Leben. Die Teufel glauben es auch und sie zittern. Da haben wir auch Beispiele, dass die Dämonen genau gewusst haben, wer Jesus ist. Sie haben ihn sogar verkündigt. Also da erstaunt man. Die haben ihn sogar verkündigt. Ja? Ich lese mal hier so drei Stellen. Und am markantesten ist diese Stelle in der Apostelgeschichte 16. Aber erstmal Matthäus 8. In Matthäus 8. Sie haben bekannt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ja? Vers 29. Die Besessenen, aus den Besessenen schrie es bei den Gadarenern: Was willst du von uns, du Sohn Gottes? Du Sohn Gottes. Also die Dämonen haben bekannt, du bist der Sohn Gottes. Bist du gekommen, uns zu quälen vor der Zeit? Oder zu Kapernaum in Markus 1,24. Und das ist auch bis zum heutigen Tag noch so. Die Dämonen bekennen auch Christus als den Sohn Gottes, aber sie zittern, sie werden verurteilt. Sie haben nicht das Heil Gottes. In Markus 1,24, da war auch ein Mensch mit einem unreinen Geist in der Synagoge und der Geist schrie, Vers 24, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, uns zu vernichten. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Eine wunderbare Predigt. Ja. Zeugnis geben. Das ist auch ein Zeugnis geben. Und das meint Jakobus. Die Teufel glauben auch, aber sie zittern. Wenn das nicht der Glaube ist, der den Menschen verändert und neue Werke hervorbringt, dann ist es ein toter Glaube. Und jetzt lese ich mal Apostelgeschichte 16, wo sich bereits also die Dämonen als Verkündiger aufgemacht haben. Und das haben wir ja auch in unserer heutigen Zeit oftmals, dass fremde Geister sich auch als Verkündiger des Evangeliums aufmachen, aber nicht die Veränderung des Menschen suchen, sondern nur suchen, dass dieser Mensch sich in spektakuläre Taten hineinziehen lässt, damit er der Große wird. Ja. Hier steht es dann, eine Frau mit dem Wahrsagegeist behaftet. Da geschah es, als wir so, schreibt hier der Apostel, zum Gebet gingen, da begegnete uns eine Magd und hatte einen Wahrsagegeist und brachte ihren Herrn viel Gewinst zu mit ihrem Wahrsagen. Die folgte Paulus und uns überall hin und schrie, Diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Das ist eine wunderbare Botschaft. Da müsste man sagen, ach gut, vielen Dank für die Mithilfe. Aber was tat Paulus? Es tat ihm weh, weil er wusste, die Teufel glauben auch, aber sie zittern. Das ist eine falsche Botschaft. Und er sprach, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfahrest. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Also die Wirklichkeit des neuen Lebens soll sich auch in den neuen guten Werken erzeigen. Einige Werke haben wir ja schon genannt. Jakobus hat zum einen das Werk auch von Abraham genannt, auch von der Hure Rahab genannt. Und zwar die Werke bestehen in Hingabe an den lebendigen Gott, in Vertrauen auf sein Wort. Von Abraham lesen wir nämlich, dass er glaubte, dass Gott auch von den Toten erwecken kann. Er vertraut ihm total. Das ist das neue Leben. Und in der Bruderliebe. Gute Werke, zu denen wir zuvor bereitet worden sind, schreibt Paulus auch in Epheser 2, Vers 10. Und der Herr Jesus sagte in Johannes 14, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Die ich tue. Also Hingabe an den Vater, Vertrauen in sein Wort, was er sagt, die Liebe zu allen Menschen. Rahab, die Hure, zeigte ihren Glauben, indem sie sich vor dem Gott Israels beugte. Wenn ihr das mal nachlesen wolltet in Josua 2, da steht ja dann, dass sie sagt, ja, wir haben erkannt, dass Gott mit euch ist und ich will jetzt zu ihm gehören. Beugte sich also vor dem Gott Israels und bat darum, dass jetzt die Kundschafter sie und ihr Haus verschonen mögen. Also alle, die sich in der Hingabe vor dem Gott Israels beugten, wurden gerettet. Und so lesen wir das ja dann auch, dass als der Jericho eingenommen worden ist, alle, die im Haus dieser Rahab waren, die wurden verschont. Ja? Und sie taucht ja sogar später in dem Geschlechtsregister Jesu mit auf. Wir so sollen also auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und die Werke des Vertrauens sind, wenn wir an Jesus glauben, handeln wir im Vertrauen auf sein Wort. Unser Verstand ist gut, aber wenn er nicht kompatibel mit dem Wort Gottes ist, dann ist er schlecht. Das heißt, das Wort Gottes hat mehr zu sagen als mein Denken und mein Verstehen. Ja, das Vertrauen, Werk des Vertrauens heißt, ich gebe Gott immer Recht, auch wenn ich es nicht verstehe. Sein Wort ist wahr und trüget nicht, er hält, was er verspricht. Denn er kann uns nicht belügen. Und darum konnte auch Abraham, obwohl er die Verheißung hatte, durch den Isaak will ich dich zu einem großen Volk machen, konnte er ihn trotzdem opfern. Weil er das Werk des Vertrauens hatte. Hebräer 11, 17 bis 19. Und da verstehen wir auch dieses Wort aus Kolosser 3, wo es heißt, alles, was ihr tut mit Worten und Werken, tut im Namen des Herrn Jesus. Das ist Vertrauen, Vertrauen auf ihn. Und die Anprangerung umgekehrt stellte der Herr auch auf den Leuchter und sagte zu den Leuten, ja, was nennt ihr mich denn, Herr? Ihr vertraut mir ja gar nicht. Ihr tut ja gar nicht, was ich sage. Ist ja für euch gegenstandslos. Warum nennt ihr mich dann Herr? Das passt doch gar nicht zusammen. Und die Werke der Bruder- und der Nächstenliebe, so wie es ja auch hier Jakobus sagte, was hilft es denn dem Bruder, wenn du ihm sagst, er soll hingehen und sich nähren und sättigen und du gibst ihm nicht von dem, was du hast? Ja, was hilft ihm das? Das ist keine Bruderliebe. Die gehört aber mit zu dem Werk des Glaubens. Diese Bruderliebe erzeigt sich in der Tat, indem das Werk des Glaubens den Schwachen annimmt und dem Bedürftigen hilft. Denn Jesus ist gekommen, und so steht es von ihm geschrieben, dass er genau diese Werke hatte. Wir lesen es in Lukas 4, das ist ja genommen aus dem Propheten Jesaja. Er ist gekommen, das Evangelium den Armen zu verkündigen. Den Armen. Keine Diskussion mit den Klugen. Dazu ist er nicht gekommen. Podiumsgespräche mit den Klugen, nein. Mit den Armen. Mit denen, die sagen, oh, wir brauchen Hilfe. Ach, wollt ihr, braucht ihr Hilfe? Ja, da bin ich ja gekommen. Keine Streitgespräche, das bringt gar nichts. Das ist kein Werk des Glaubens, wenn wir das tun. Er ist gekommen zu heilen die zerstoßenen Herzen, die von der eigenen Sünde kaputt gemacht worden sind und die von den Verhalten sündigen von anderer kaputt gemacht worden sind. Zu denen ist er gekommen. Zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollen. Nicht nur den äußerlichen Gefangenen, sondern in der Sünde verstrickt. Ihr könnt loskommen. Wollt ihr da loskommen? Ihr seid ja die Verachteten der Gesellschaft. Die anderen sind ja alle so vornehm, sie sind alle so gut, aber ihr seid elend, ihr seid geknechtet durch die Sünde, aber wollt ihr loskommen? Ja, dazu bin ich gekommen. Das ist das Werk des Glaubens. Und den Blinden das Gesicht zu geben, das heißt, sie zu erleuchten mit dem Evangelium, Gott hat dich lieb. Und den Zerschlagenen sagen, dass sie frei und ledig sein sollen. Das ist also die Gesinnung Gottes in seinem Geist. Und diese Gesinnung und das Werk Gottes soll auch in den Seinen, in den Kindern Gottes sein. Wer also in dieser Weise Jesus Christus folgt, lässt seinen Glauben durch die Werke sichtbar werden. Und das möchte hier auch der Apostel Jakobus uns mitteilen. Glaube ohne solche Werke des neuen Lebens ist tot. Die alten Werke können die Werke des Glaubens nicht ersetzen, sondern sie sind eben alt, sie sind ganz anders. Die Glaubenswerke sind absolut neu, aus dem neuen Leben, neue Gesinnung, neue Art, neue Weise, neues Ziel. Ich freue mich manchmal darüber, wenn ich wieder lese, wie Kinder Gottes plötzlich in dieser Welt auch im Berufsleben arbeiten dürfen. Sie arbeiten nicht mehr mit dem Ziel, mehr Geld zu kriegen oder viel Geld zu kriegen, sondern sie sind frei, zu dienen, zu zeigen, dass sie ein Kind Gottes sind. Steht zweimal auch in der Schrift. Dass sie sogar denen, den wunderlichen Chefs, noch besser dienen können, als denen, die so gelinde sind. Das ist das Neue. Sie gehen zur Arbeit wegen des Zeugnisses und kriegen dafür sogar auch noch Geld, weil der Herr gesagt hat, ich weiß, was ihr braucht. Ja, und euer Chef muss euch das geben, was ich zulasse. Das ist so einfach dann. Das neue Leben ist anders, es ist ganz einfach und es macht uns froh. Advents- und Weihnachtszeit soll uns ja auch froh machen. Soweit zu den Worten aus dem Jakobusbrief.